der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Hallo meine liebe Vera.
Hallo Carola. Schön, dich wiederzusehen.
Immer dich zu sehen. Ja, heute haben wir wunderschönes Wetter. Ich sehe, bei dir am Fenster scheint auch die Sonne.
Gestern war es schon total toll und heute ist noch mal wärmer. Gestern waren es, glaube ich, 28 Grad hier so.
So warm? Nee, so war es bei uns nicht. Bei uns waren es 21, sehr angenehm, aber endlich warm. Und heute stand ich mal wieder auf der Wiese und dachte, oh, ich bin so dankbar, dass ich an der frischen Luft arbeiten darf. Und bei dem Wetter macht es natürlich doppelt und dreifach Spaß. Und ja, aber jetzt müssen wir hier ein bisschen drinnen ausharren. Was heißt müssen? Wir wollen, weil wir wollen unseren fünften Podcast
aufnehmen.
Ja,
genau.
Das muss ich erst mal schnell rechnen.
Teil 2, Aggressionsverhalten an der Leine.
Ganz
da sind
genau.
Wir das letzte Mal ja bis zur sexuellen Motivation gekommen. Also wir hatten die Gründe dafür, Gründe und Analyse der Ursache für aggressives Verhalten an der Leine. Das waren, da hatten wir gesprochen über Frustration, über Unsicherheit, Angst, beziehungsweise schlechte Erfahrungen, die ein Hund gemacht haben kann. Verteidigung einer Ressource, also Mensch, Futter, Spielzeug etc. Und die soziale Motivation. Wobei, Entschuldigung, ne, da gehört natürlich die Ressource Mensch dazu.
Genau.
Und sind dann bis zur sexuellen Motivation gekommen, da würden wir nochmal anknüpfen.
Ja,
und dann sprechen wir noch über territoriale Motivation, pubertierende Hunde, weil es da auch natürlich vorkommen kann, unbewusst verstärktes Verhalten und so letztendlich auch über eine schlechte Leinenführigkeit, die damit ja auch etwas zu tun hat.
So sieht's aus, liebe Vera. Und dann fangen wir heute tatsächlich mal mit einer Frage an, die sich auf das Thema sexuelle Motivation bezieht.
Okay, schön.
Ja, also, wenn eine Kaukasin, also eine Kaukasin ist ein Herdenschutzhund, bloß mal kurz zur Erklärung der Rasse, wenn eine Kaukasin die Gegend dermaßen kontaminiert hat, dass der kleine Willi den großen Willi lenkt, ist an einen entspannten Spaziergang nicht zu denken. Gibt es da eine Lösung ohne Tierarzt? Ja, also die Kaukasin, vermutlich läufig, hat während der Läufigkeit schön alles abgepinkelt. Und da hat der kleine Willi den großen Willi völlig durcheinander gebracht. Das ist die Frage. So, und
jetzt muss ich mal fragen, was meinen die mit kleiner Willi, großer Willi? Bei einem Rüden wäre mir klar, dass der, das ist eine,
ja.
Bitte?
Das ist ja auch der Rüde gemeint. Der Rüde heißt Willi.
Ja, aber hast du nicht gerade gesagt, die Kaukasin
hat die Gegend kontaminiert, sodass der kleine Willi den großen Willi vollkommen.
Ach so, okay, steuert. Aber ich dachte, du redest die ganze Zeit vom gleichen Hund. Aber gut,
nee,
mal, wenn ich das jetzt auch nicht verstehe, ist die Frage ja vielleicht gar nicht so unsinnig
sehr gut
gewesen. Ne?
Nee. Also es ging darum, dass eine Kaukasin die Gegend abgepinkelt hat, wo der Willi spazieren geht, so heißt der Hund. Das ist übrigens ein Tibet-Terrier. Und dessen kleiner Willi hat ihn da wahrscheinlich ein bisschen aus der Fassung gebracht. Und Herrchen fragt jetzt, ob es da eine andere Lösung gibt, als Kastration wäre ja eine Lösung. Und da hatten wir ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass das also wirklich eine Endlösung ist, die nicht reversibel ist. Und wenn da Nebenwirkungen auftreten, was sehr, sehr häufig passiert, die dann unerwünschte Folgeerscheinungen mit sich bringen, ist das dann blöd, weil dann kann man nichts mehr ändern. Deswegen hatten wir auch besprochen, es gibt zur Not noch diesen Chip, diesen Kastrationschip, wo man tatsächlich relativ gut sehen kann, was wäre, wenn der Hund kastriert werden würde. Und das ist also eine Möglichkeit, um mal zu schauen, wenn kein Testosteron mehr produziert wird, ob es dann an der Leine ein bisschen entspannter zugeht und der Hund ein paar andere Dinge mal in den Kopf bekommt, außer Sex. Ja, und in der Zwischenzeit, das ist voll lustig, deswegen passt die Frage auch gut, hatten mir mehrere Kunden davon berichtet, dass sie ihrem Hund eine pflanzliche Alternative ins Futter mischen, und zwar den Mönchspfeffer. Und weil ich das heute dann auch zum Thema machen wollte, hatte ich dann mehrere Kunden gebeten, mir mal Bericht zu erstatten, wie das wirkt. Und die meisten, es waren jetzt, glaube ich, 3 oder 4, haben mir gesagt, dass sie sehr deutlich bemerkt haben, dass der Hund viel entspannter war, dass er den Kopf wieder frei hatte für andere Sachen und dass der auch wieder gespielt hat und kein Urin mehr aufgeleckt hat, nicht mal so viel geschnüffelt hat. Und das war, fand ich, sehr beeindruckend. Eine Frau hat mir dann gesagt, sie muss es aber wirklich jeden Morgen machen. Dann kriegt er das übers Futter gestreut. Und wenn sie es nicht tut, ist er wieder in der Sexualität, in diesem Sexverhalten drinne, dass er sich schwer auf anderes konzentrieren kann. Aber das ist ja nicht schlimm. Es ist ja auch immer nur eine Phase, wo so viele Hündinnen in der Nachbarschaft meistens auch gleichzeitig läufig sind, was halt wirklich für die Rüden ein Riesenthema ist. Und eine Menge Frust dann halt auch mit sich bringt, weil der Rüde kann sich nun mal nicht verpaaren, so wie er will. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und die sagte mir dann auch, die Kundin, dass der Mönchspfeffer wohl im Krieg auch für die Soldaten oder bei den Soldaten eingesetzt wurde. Logischerweise, ne? Wenn die so lange fern von der Heimat.
Ja, okay.
Ja, und es ist wohl bei Hünden, ist es wohl auch ein gutes Mittel, wenn es da sexuelle Probleme gibt. Und auch bei Frauen, habe ich mir jetzt sagen lassen. Also ich habe so ein bisschen recherchiert. Super spannend, kann ja jeder mal gucken. Und ich freue mich auch immer über Berichte, wenn es jetzt jemand mal ausprobiert. Ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, weil es ist eine Pflanze, keine chemische Keule. Und ich denke, wenn man das mal eine Zeit lang testet und sich an die Vorgaben hält, an die Dosierung, wird dem Hund nichts Schlechtes passieren.
Okay, eine Frage. Vielleicht für die Hörer. Wo bekommt man denn die Dosierung her? Denn ich habe das ja mit Easy auch probiert, bevor ich ihn habe chippen lassen. Und ich habe damals nirgendwo eine Dosierungsanleitung gefunden. Es hieß immer, musst du ausprobieren. Echt? Und wenn man zu viel gibt, kann es ja auch genau wieder die entgegengesetzte Wirkung haben. Ja. Ne? Das heißt, dass es das steigernd wirkt. Heißt ja auch Mönchspfeffer, weil das ursprünglich von Mönchen eingenommen wurde. Ne? Ja, ja, macht genau. Ja dort auch Sinn. und es gibt das Ganze ja auch noch mal als, ich glaube, Agnus Castus, als homöopathisches Mittel. Das ist ja auch aus Mönchspfeffer hergestellt. Ich weiß auch, also aus Erfahrung, dass es bei einigen Hunden hilft. Hilft leider nicht bei allen, aber das ist ja genau, wie immer mit solchen Mitteln. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, bevor man da mit dem Messer rangeht und schnipp, schnapp, denk Eier ich ab. Auch. Ja. Aber wenn du einen Tipp hast, woher man die Dosierungsanleitung bekommt, dann fände ich das total spannend. Weil ich empfehle den Mönchspfeffer auch häufig Kunden.
Okay, Vera, da muss ich tatsächlich noch mal nachfragen, aber das können wir ja nachreichen.
Ist ja kein Problem, dann schreiben wir das einfach mit in die Shownotes. Verlinken wir was oder so.
Genau, das machen wir.
Sehr gut, cool. Ja. Ich habe dich aber unterbrochen, du wolltest das ja noch weiter erzählen, sorry.
Ach du, das Wichtigste habe ich jetzt, glaube ich, erzählt. Nee, also das einfach nochmal zur sexuellen Motivation, weil wir hatten ja schon besprochen beim letzten Mal, dass es super schwierig ist, dagegen zu steuern. Und Fortpflanzung ist nun mal überlebenswichtig, existenziell. Und da finde ich es ganz gut, wenn man natürlich nur unterstützen zum Training. Das muss man einfach mal sagen, wenn man da guckt, ob man da dem Hund Erleichterung verschaffen kann. Trotzdem reicht es nicht aus, dreimal am Ohr zu ziehen und noch 4-mal die Rute zu drehen und dann ein bisschen Mönchspfeffer über das Futter streuen, sondern man muss trotzdem sich auf Beschäftigung fokussieren, auf Leinenführigkeit, weil sonst kommt der Hund, wenn nämlich die Sexualität dann nicht mehr so stark im Vordergrund steht, kommt der oft auf ganz andere Gedanken und dann kommen ganz andere Baustellen hervor und ploppen Sachen auf, die vorher durch die Sexualität gedeckelt wurden. Also deswegen ist das nur so eine gute Unterstützung und ansonsten muss man halt tatsächlich auch viel tun als Mensch, um da ein bisschen so. gegenzuwirken.
So ist es. Vielleicht passenderweise an der Stelle noch, weil du ja gesagt hast, die Kaukasin, die die ganze Umgebung kontaminiert hat, die Rüdenhalter sind ja immer die, die ein Problem haben. Der Hündinnenhalter hat ja in aller Regel mit der Läufigkeit der Hündin weniger ein Problem. Es sei denn, die Hündin wird von einem intakten Rüden belästigt. Das kann ja auch ganz schön blöd sein.
Ja.
Und hier empfehle ich tatsächlich immer Kunden mit einer intakten Hündin, dass die kurz vor der Hitze, wie heißt das jetzt nochmal? Eben hatte ich das Wort noch. Diesen grünen Zellstoff aus den Pflanzen, meine Güte.
Chlorophyll?
Ja, genau. Chlorophyll gibt es in Tablettenform, in Pulverform. Mhm. Chlorophyll neutralisiert Gerüche. Also Körpergerüche.
Ah, ja, super Idee, stimmt.
Und das verhindert, dass die Hündin nach läufiger Hündin riecht. Aber auch da muss man so ein bisschen mit der Dosierung gucken und muss es natürlich dann vielleicht auch schon ein paar Tage, bevor die in die, also die Blutung kriegt, geben. Man merkt das ja in aller Regel, kennen ja Hündinnenhalter das Verhalten ihrer Hündin und merken schon am vermehrten Markieren oder an kleinen Verhaltensänderungen, die ja von Hündin zu Hündin unterschiedlich sein können, dass die jetzt wieder in die Hitze kommen.
Genau.
Und dann sollte man damit anfangen und das geben. Und ich hatte das erste Mal, als ich das damals empfohlen hatte, das war eine Frau, die hatte zwei Hoverwarte, einen Rüden, einen Deckrüden und hat dann eine junge Hündin dazu gekriegt. Und das wäre natürlich für den Deckrüden Oberstress gewesen.
Ja.
Und dann hat sie der Hündin tatsächlich dieses Chlorophyll gegeben und sie sagte, dass das wirklich super gewirkt hat. Sie hätte lediglich ein, zwei Tage zu früh aufgehört und dann hat er doch nochmal, da war sie aus der Standhitze schon raus, aber dann hatte er Interesse an ihr entwickelt und daran kann man ja auch erkennen, dass dieses Chlorophyll Wirkung gezeigt hat, ne? Sonst hätte er sich ja auch dann nicht für sie interessiert.
Ganz genau.
Und das finde ich immer, da, weil man hilft nicht nur den Rüdenhaltern, dass die Rüden etwas einfacher sind, sondern man schützt ja auch die eigene Hündin vor Übergriffigkeiten durch andere Rüden.
Ne? Und ist ja nicht witzig, wenn diese belästigt wird.
Genau, so ist es.
Ja, das ist eine super Idee.
Ja. Gut. So viel zur sexuellen Motivation, territoriale Motivation.
Du lächelst mich schon so an, Vera, genau. Das war mein großes Thema mit meinem Hoverwart-Rüden Tommy. Und ja, ich sag dir, wenn ich vorher gewusst hätte, was das bedeutet, wenn ein Hund territorial so stark motiviert ist, hätte ich mich, glaube ich, für eine andere Rasse entschieden. Das war mir nicht klar. Gelesen hatte ich das, aber ich hatte nicht mit den Auswirkungen gerechnet. Überhaupt gar nicht. Und gut, bei meinem Hund war es noch eine Mischung aus territorial und sozialer Motivation. Und dann kam noch Unsicherheit dazu. Also, naja, was die ganze Sache natürlich noch verstärkt hat. Also mein Hund war in allem, was er so gemacht hat, ein bisschen extrem. Selbst seinen Tod hat er mit Pauken und Trompeten irgendwie eingeleitet an meinem Geburtstag, damit ich ihn nicht vergesse, der Kerl. Aber ohne ihn würde ich dich nicht kennen und hier nicht sitzen. Deswegen
ja, das stimmt wohl.
Sehr, 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 sehr dankbar, dass der existiert hat, der Süße. Ja, also deswegen kann ich da, glaube ich, ganz viel drüber berichten. Und was mir da gerade so durch den Kopf geht, ist, ich war ja, bevor ich bei Martin war, in einem Hundesportverein. Und da bekam ich natürlich auch Tipps, weil da war es immer so und ich konnte mir das nicht erklären, aber das ist ein sehr gutes Indiz dafür, dass es sich um territoriale Aggression handelt oder eine territoriale Motivation. Wir haben uns da wöchentlich, ich glaube, ich war 2-3 Mal in der Woche da, weil ich ja dachte, okay, viel hilft viel, aber es hat eher die Problematik noch verschärft. Wenn ich mit Tommy zeitig da war, also so 10 Minuten vor Beginn der Stunde oder eine Viertelstunde vorher, dann hat er jeden Hund, obwohl er die alle kannte, und jeden Menschen, der dann ins Türchen auf die große Wiese kam, wie ein Verrückter verbellt. Der stand in der Leine, ich konnte ihn kaum halten und hing da dran und dachte so, bah, sind wir mal zu spät gekommen, so durch Zufall ist es auch dann wirklich mal passiert. Dann regelmäßig, weil ich so diese Problematik so ein bisschen umgehen konnte, war nix. Dann ist er ganz entspannt auf dem Platz. Er kannte ja auch die Hunde alle, ne? Und ich konnte mit dem gut arbeiten. Aber wenn ich vor den anderen da war, Katastrophe. Und ich dachte nur so, also irgendwie ist der bescheuert. Aber das war genau das. Egal wo der war, hat der auch durch Markieren, was ich natürlich damals noch zugelassen habe, hat der im Prinzip gesagt, und das ist jetzt hier mein Territorium und da dulde ich nicht, dass andere halt das Territorium betreten. Und weil ich damals noch nicht wusste, wie nehme ich ihm denn diese Verantwortung ab, hat er das halt getan. Und dann kamen so nette Tipps, du musst dich mal richtig durchsetzen, hau den mal auf den Rücken, knie dich mal drauf. Da habe ich dann gesagt, ja Leute, wie soll ich denn das machen? Erstmal widerstrebt es mir, so aggressiv zu sein. Und zweitens, ich habe nicht so viel mehr als mein Hund an Kilogramm. Wie soll ich den auf die Seite hauen? Und dann weiß ich noch, hat mir der eine Trainer das einfach mal so gezeigt, was so gemein war, weil Tommy stand einfach nur da und er hat gesagt, das machst du so, pam, und dann lag der. Also das war schon so der Break, wo ich dachte, okay, hier gehe ich nicht unbedingt nochmal hin. Bin ich dann auch irgendwann nicht mehr. Aber das war so das, wo ich immer dachte, meine Güte, ne, warum macht er das? Er kennt doch die alle und er spielt ja auch nett mit denen. Wobei, so nett war es dann nicht, aber...
Er hat ihnen nichts getan, meinst du, ne?
Genau, genau.
Er hat sie nicht verletzt.
Nee, das hat er nicht. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, für die territoriale Motivation oder die Aggression, wenn die dann halt einem anderen Hund eine Ansage machen. Es ist meistens so eine Scheinattacke. Davor wird gestampft, Riesenpalaver gemacht, aber verletzen tun die meistens niemanden.
Das kommt drauf an. Also bei territorialer Motivation, erinnere ich mich dran, hat Martin immer gesagt, dabei geht es nicht darum, wer klein beigibt, sondern wer geht und wer bleibt.
Wer geht? Ja, du hast recht. Wenn derjenige nicht geht, dann gibt's natürlich richtig Ärger. Aber wenn die abhauen, die anderen Hunde, passiert meistens nichts.
So ja.
Genau so hast du recht, ja. Das ist halt der...
Das aber es kann halt so weit kommen, ne? Also,
na klar, wenn der andere nicht klein beigibt und sagt, du spinnst wohl, ich bleib hier.
Ja. Ich kenne da auch so die ein oder andere Situation. Vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen. Territoriale Motivation heißt ja, der Hund will Eindringlinge vertreiben.
So sieht's aus.
Ne? Also ich bin hier und ich dulde jetzt nicht, dass andere dazukommen, beziehungsweise ich entscheide, wer hierher kommen kann. Und wer nicht. Und so was Typisches ist ja, der Hund ist allein im Garten und da geht jetzt jemand vorbei und der rennt am Zaun vorbei, pam, 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 pam. Bellt, Passant, mit Hund, ohne Hund, egal, geht ja vorbei. Jetzt kommt Tag X und der gleiche Hund, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, läuft vorbei. Diesmal ist das Tor nicht geschlossen. Und dann gibt es halt, also ich kenne die ein oder andere Aussage, dass der Hund, der zuvor am Zaun immer hin und her gerannt ist und gebellt hat, ne, Tag X nutzt und sagt, okay, Tür ist offen, ich renne raus. Und dann wirklich auch schon der ein oder andere Hunde in der Tat platt gemacht wurde. Also weil natürlich Frust aufkommt. Die Menschen führen ihre Hunde da vorbei.
Genau, und der sagt denen jeden Tag Bescheid. Hau ab, geh hier nicht lang, das ist meins.
Genau.
Und der kommt immer und immer und immer wieder. Und wieder Postbote halt, ne?
Und dann kommt zu der territorialen Motivation natürlich noch eine Frustrationsaggression.
Ja, und dann.
Und dann muss man halt mal deutlicher werden, ne? Also da vielleicht einfach nochmal einen Tipp, wenn man an einem Gelände vorbei muss, wo man schon weiß, dass dort ein Hund drin ist, der dieses Verhalten zeigt, am besten möglichst weit auf der entgegengesetzten, also anderen Straßenseite vorbeilaufen und als Puffer zwischen dem eigenen Hund und dem anderen sein.
Unbedingt.
Weil man ansonsten den Hund, der dort drin lebt und seinen Garten wohl bemerkt, ne, er steht zwar nicht im Grundbuch, aber die Menschen sagen ja immer, das ist ja auch sein Territorium, sage ich immer, oh schade, bei uns zu Hause gehört mir die Wohnung und das Haus und der Garten und der Hund darf da gewisse Dinge tun. Aber gut, weil man damit natürlich noch provoziert, wenn man jetzt direkt auf der Straßenseite vorbeigeht.
Oder, was auch viele machen, stehen bleibt mit seinem Hund und auf den keifenden Hund noch einredet. Das ist auch schön. Das absolute Worst-Case-Szenario. Ja, da kriegt der einen totalen Föhn auf dem Grundstück, der Hund, der da versucht, denjenigen wegzuscheuchen. Aber das beobachte ich oft oder das erzählen mir halt Leute. Mhm. Und das ist richtig blöd. Ja, genau, also Straßenseite wechseln, als Puffer dazwischen sein oder einen großen Bogen gehen, das wäre so erstmal die Maßnahme, die ich auch empfehle. Und nur wenn es unbedingt nötig ist, halt da dran vorbeigehen. Weil der Hund, der da sein Territorium so vehement verteidigt, tut mir auch ein Stück weit leid. Der hat ja jedes Mal, wenn da jemand lang geht, irre Stress.
Natürlich, ich meine, falls jetzt jemand den Podcast hört, der einen Hund hat, der das im Gelände, also im eigenen Garten tut, der sollte vielleicht den Rückschluss daraus ziehen, seinen Hund einfach nicht frei und unkontrolliert im Garten diesen Job tun zu lassen. Hast du mit Tommy wahrscheinlich nicht gemacht. Schätze ich mal, dass der später, als du wusstest, was du tust, hat der sich vermutlich nicht alleine ohne deine Anwesenheit im Garten aufgehalten.
Ganz genau. Also ich hatte den tatsächlich am Anfang viel draußen. Wir hatten auch einen Zwinger, leider. Aber ich musste ein paar Kompromisse eingehen, weil mein damaliger Mann nicht unbedingt einen Hund wollte. Und dann dachte ich, okay, bevor ich gar keinen kriege, soll der ihm ruhig den Zwinger bauen und dann ist er halt mal drinnen, mal draußen. Ich habe dem ja auch nicht so eine Bedeutung beigemessen. Aber natürlich haben wir ihn damit beauftragt, aufs Grundstück aufzupassen. Mir tat es auch voll leid, aber wie gesagt, ich wollte ja unbedingt den Hund und habe gedacht, okay, ich tue alles, Hauptsache ich krieg den und hatte damals halt auch kaum Ahnung.
Ich weiß noch, der sollte am besten auch nur draußen bleiben, ne? Und am Ende hat der Hund ja nachts im Schlafzimmer bei euch geschlafen, ne? Da haben wir ja alle triumphiert.
Das war ein langer Weg, aber tatsächlich war das so. Und es war total spannend. Also ich kann ja mal kurz erzählen, was damals so passiert ist. Dann habe ich natürlich von Martin den Tipp bekommen, den ich erst richtig doof fand. Tommy läuft ab heute nicht mehr frei bei dir im Garten rum. Der wird angeleint, damit du regeln kannst, was am Zaun passiert. Da dachte ich, na toll, ich habe einen großen Garten und der arme Hund darf da nicht mehr frei rumlaufen. Arm in Anführungsstrichen natürlich. Aber da ein Hund viel schneller ist als ein Mensch, hat man keine andere Chance. Und ich musste dem Kerl ja erstmal zeigen, dass ich in der Lage bin, das Territorium selber abzusichern. Und dann ist mir wirklich was Spannendes passiert. Ich weiß noch, Martin hatte mich gewarnt und hatte gesagt, dein Hund ist gefährlich, leih den an und geh am Tor oder am Zaun vorne abchecken, wenn er irgendwo gesichert ist. Und ich dachte, och, kannst mich mal. Und habe ihn nicht angeleint. Und als er sich wieder aufgeregt hat, weil jemand kam, wollte ich zum Zaun gehen. Und dann ist was passiert, was mich wirklich, wo ich nicht mit gerechnet habe, aber woran ich auch gesehen habe, wie wichtig ihm dieses Thema ist. In dem Moment, wo er mitbekam, dass ich auch zum Zaun gehen möchte, hat den das hinterm Zaun gar nicht mal interessiert, was da lang gelaufen ist, sondern er kam zurück, hat mir ein paar Mal den Weg abgeschnitten, mich gerempelt und ich dachte, das gibt's doch nicht. Bin einfach weitergegangen und dann hat er mich so in den Hintern gebissen, dass ich einen dicken blauen Fleck hatte. Also er hat mich versucht davon abzuhalten, dass ich jetzt seinen Job mache. Und da wusste ich, was Herr Rütter gemeint hat, dass ich also wirklich vorsichtig sein muss. Das willst du ja nicht wahrhaben. Du liebst ja dieses Tier und dann sagt dir jemand, der ist gefährlich, pass da auf, sichere den. Und ich dachte, nö, das kriege ich schon hin. Aber ja, und von da an war Tommy an der Leine im Garten tatsächlich und hat sich am Anfang tierisch aufgeregt, wenn ich in Richtung Zaun gegangen bin. Aber das hat sich relativ schnell gelegt und...
Ja, er hat es dir ja anfangs nicht zugetraut, dass du das kannst.
Nein, überhaupt nicht.
Ja, überhaupt. War ja sein Job.
Ja, und ich war ja eher so in seinen Augen das Baby, um was er sich kümmern muss. Und dann krabbelt das Baby zum Zaun und territoriale Verantwortung übernehmen. Das fand er richtig, richtig oll. Und ja, aber dass der mich so vehement davon abhalten wollte, zum Zaun zu gehen, das hat mich dann schon ein bisschen geschockt. Und...
Manchmal braucht man
halt durch Schmerz.
Genau.
Der blaue Fleck, das ist mir heute noch eine gute Erinnerung. Ja, aber das, es hat wirklich dazu geführt, dass der Tommy sich im Garten entspannt hat und ich dann irgendwann noch keine Leine mehr brauchte. Also sie war lange dran, na klar, aber ich hatte sonst keine Chance. Und er hat dann auch nach einiger Zeit entspannt im Garten geschlafen. An einem unstrategischen Ort im Schatten. Das hat er vorher nie gemacht. Der war, wenn wir im Garten mit ihm waren, immer auf Hab 8, immer angespannt, immer ein Auge, ein Ohr nach außen gerichtet, um seinen Job halt zu machen, ne? Und das Territorium zu behüten und zu bewachen und wenn es sein muss, auch zu verteidigen. Aber das hat er nachher relativ gut abgegeben. Und da fängt's halt an, da sind wir wieder bei dem Thema, bevor man an dieser Aggression, die dann im Zusammenhang mit der territorialen Aggression auch an der Leine stattfindet, muss man im Garten oder halt auch zu Hause was tun. Fängt ja auch schon bei Eindringlingen an, wie Besuch und so, dass man das dem Hund nicht überlässt. Aber ich sage halt auch immer, wenn man im Garten das zulässt, dass der Hund am Zaun die Hunde mehrfach am Tag wegscheucht und er trifft die gleichen Hunde dann beim Spaziergang wieder an der Leine, ja, dann ist doch logisch, dass der den sagt, ey, pass mal auf, ich habe dir jetzt schon dreimal gesagt, verschwinde und jetzt kommst du mir hier wieder entgegen. Und dass sie dann austicken, ist eigentlich schon völlig klar. Und deswegen muss man an der Stelle halt darüber mal nachdenken, ob man seine Hunde wirklich im Garten frei rumlaufen sollte, wenn die sowas tun. Und was mir danach dabei auch gleich einfällt, was ich vollkommen gemein und unfair finde, den Hund dann mit einer Wasserpistole nass zu striezen oder schellen oder Ketten zu werfen oder den in irgendeiner Form zu korrigieren, wenn man ihn bis dahin das tun lassen hat, ohne die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das, was mir Menschen ganz oft sagen. Ja, ich habe schon alles probiert und alles Mögliche nach dem geworfen. Aber wie gemein ist das denn? Wir signalisieren dem Hund unbewusst, kümmere dich ums Territorium. Und dann kriegt er dafür, dass er seinen Job eigentlich exzellent ausführt,
einmal die Dachlatte auf den Kopf, ja, so ungefähr.
Wie gemein, oder?
Mhm. Ja, ja, das verstehe ich auch oft nicht. Das, klar, natürlich wird auch bei Hundeprofi und so, oder es gab ja eine Zeit, da wurde ganz häufig die Wasserflasche eingesetzt. Das kann man auch tun, aber ich vergesse nie den Satz, eine Korrektur steht am Ende eines Trainingsweges. Also je nach Situation und Fall natürlich, aber ganz wenn genau. Ein Hund bis heute glaubt, dass er für die territoriale Sicherheit zuständig ist oder für die Sicherheit seines, in Anführungszeichen, Rudels und man lässt ihn das tun, weil er strategische Plätze hat, weil er alleine im Garten ist, weil er an der Leine vorne läuft, weil er alles markieren darf und die Verhaltensweise, die daraus resultiert, wenn er seinen Job ernst nimmt, die gefällt dem Menschen nicht. Mhm. Und jetzt sage ich, okay, das, was mir nicht gefällt, das verbiete ich dir oder maßregel dich, indem ich eben gewisse Korrekturformen wähle. Dann finde ich das auch mehr als unfair. Ja. Es ist sicherlich, was den Erfolg angeht, wenn man es gut macht und das Timing stimmt, ein schnellerer Weg, dass der Hund jetzt da nicht mehr rumpöbelt, kann ja sein. Mhm. Aber es macht doch für den Hund keinen Sinn. Wir wollen doch ein Team sein. Wir wollen doch gemeinsam Dinge und das Team soll ja auch eine gute Verbindung haben. Mhm. Wenn der Hund nur über Korrektur gemaßregelt wird, ohne dass der Mensch territoriale Verantwortung und Handeln übernimmt, dann kuscht der Hund, weil er sagt, oh Scheiße, ne, gleich gibt's wieder irgendwas Unangenehmes, das lasse ich jetzt lieber mal bleiben. Aber das ändert ja nichts an dem Grund und er wird sich unwohl fühlen, aber das ändert ja nichts daran, dass er das bei nächster Gelegenheit, wenn der Mensch eben nicht direkt nebendran ist, doch wieder tun würde. Er hat es ja nicht genau verstanden.
Es ist eine Symptombehandlung. Und natürlich erreiche ich mit Druck und mit Schmerz viel schneller ein Ergebnis als mit dieser Beziehungs- und Bindungsarbeit, die nun mal eine Menge Zeitaufwand und Engagement von uns Menschen erfordert. Das ist kein leichter Weg. Aber es ist einfach dem Hund gegenüber nur fair, weil das andere ist einfach, ich will doch nicht, dass mein Hund seine Ambitionen unterdrückt aus Angst. Schon gar nicht aus Angst vor mir. Was ist das für ein Käse?
Das machen sich aber viele ja leider nicht bewusst. Ne? Nee. Das wird halt propagiert und man sieht irgendwas und man macht irgendwas. Man weiß aber nicht, was genau passiert ist. Also beziehungsweise, was man da genau mit macht. Mit einer Korrektur. Ne? Man sieht halt irgendwo, okay, wenn der Vasenast gespritzt wird oder da fliegt irgendwas, dann hört der Hund auf damit. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn ich ihm auf der einen Seite sage, tu es, ne? Also du darfst im Flur liegen, du darfst hier alles kontrollieren, du bist im Garten, du darfst da am Zaun bellen, du darfst alleine sein. Ne? Dein Job, und dann macht der Hund seinen Job und dann kriegt er, ich sage immer so sprichwörtlich, die Dachlatte auf den Kopf.
Ja, genau.
Das kann doch nicht richtig sein. Also natürlich kann man einen Hund, wenn man das Training umstellt, beziehungsweise das Zusammenleben, das Training ist ja eigentlich ein falsches Wort, ne? Sondern wir ändern ja einfach Gewohnheiten im Zusammenleben, im Alltag. Und der Mensch übernimmt Verantwortung, indem er dem Hund das zeigt, vorlebt, er kann es ihm nicht erklären. Er geht abchecken, er geht gucken, er entscheidet, wer kommt rein, wer führt den Besuch rein, und wer entscheidet, wo der Besuch sich hinsetzt und wer entscheidet, ob der Besuch aufstehen darf und zur Toilette gehen darf. Ist ja ganz häufig so, ne? Der territoriale Hund, der ist meistens, liegt er irgendwo in der Nähe des Tisches, solange die Menschen sitzen, aber sobald sich dann jemand vom Tisch erhebt, hängt er denen an den Fersen, ne?
Oder er blockt die Tür. Tommy hat sich quer an die Tür gestellt und es durfte keiner mehr raus.
Kann auch passieren, aber das kenne ich jetzt seltener. Also ne, das, was ich jetzt häufiger kenne, ist wirklich, dass die Hunde verfolgen, dass die kläffen, dass die anspringen und viele halt einfach von hinten in die Waden, in die Fersen,
festhalten, in die
Schuhe zwicken. Genau.
Und
naja, das heißt, ich muss dem Hund ja erstmal zeigen, dass ich das, was ich da tue, kann. Denn wenn du dich bei mir ankündigst, telefonisch, und wir vereinbaren ein Treffen und du kommst morgen Mittag um 15 Uhr zu mir, dann hat mein Hund doch keine Ahnung davon, dass wir das vorher verabredet haben. Das Einzige, was der weiß, ist doch, wenn dieses komische Gebimmel da stattfindet, da kündigt sich wieder ein Eindringling an, denn jeder aus der Familie hat einen Schlüssel, der muss ja nicht klingeln. Also alle, die mit Schlüssel reinkommen, sind okay, aber die, die hier klingeln, ne, die gehören nicht zu diesem Familienverband. Also muss ich hier meinen Job wieder machen, ja? Damit wird es ja in aller Regel angekündigt.
Ganz und, genau. Ja, weißt du, was ich damals gemacht habe? Den Tipp hatte ich auch entweder von Martin oder von Simone. Wir hatten ja auch alle irgendwie einen persönlichen Trainer während unserer Ausbildung dort. Ich habe Tommy dann auf folgende Art und Weise gezeigt, dass ich den Besuch im Griff habe. Ich habe denen gesagt, wenn ihr auf Toilette müsst oder aufstehen müsst, sagt mir Bescheid. Und dann habe ich mir den Besuch geschnappt und habe ihn zum Klo begleitet. Natürlich nur bis zur Tür. Und dann, wenn das Geschäftchen fertig war, habe ich den Besuch wieder abgeholt und dann mit Hundesicht und Hörzeichen auf das Sofa gesetzt. Dann habe ich gesagt, sitz, bleib. Ich weiß noch, wie doof der geguckt hat. Was heißt doof? Also der war überrascht, dass die das dann auch tun. Der Besuch fand es natürlich lustig, aber es hatte halt wirklich den Sinn, dass der Tommy sieht, okay, Frauchen hat die im Griff, die machen, genau, was die sagt. Und das war, das weiß ich noch, das war echt schön, so immer seinen Blick zu sehen, wo du immer bemerkt hast, okay, bei dem passiert jetzt was, ne? Der rafft, dass sich da jetzt ein paar Dinge ändern und dass ich kompetent bin und er das nicht mehr tun muss, weil der war damit so überfordert. Also wenn ich es von Anfang an gewusst hätte, hätte er es vielleicht gar nicht getan. Eine Sache war auch, weil du von dir sagtest, ne, Liegestellen, er lag wie ein Stein vor der Haustür.
Ha.
Und dann sucht man ja mal Erklärungen, ne? Vielleicht ist es da ein bisschen kühler.
Genau, Ja, damit kommen alle, deren Hund vor der Haustür liegt. Witzigerweise, ja. Als hätten die sich abgesprochen, oder?
Genau, das ist wirklich fast immer das Argument. War auch mein Argument. War aber eigentlich doof, weil ich hatte überall im Haus Fußbodenheizung, auch vor der Eingangstür. Aber ich dachte dann, naja, durch die Ritze zieht vielleicht ein bisschen kühler. Ja, aber es war wirklich dieser Pförtner- und Wächterplatz, den er da eingenommen hat, um damit ihm ja nicht entgeht, wer hier das Territorium betritt. Und dann hat er sich auch stocksteif gemacht, als ich ihn da wegholen wollte, weil ich hatte ja dann gelernt, okay, der soll an einen unstrategischen Platz und nicht mehr dort liegen, wo er so alles im Blick hat und genau checken kann, was passiert, wer rein und raus geht.
Und bei, der vier, mhm. bei einer vierköpfigen Familie, wenn die alle zu Hause sind, einer ist oben, einer ist im Keller, mhm. einer ist in der Küche, einer ist im Wohnzimmer, wenn weiß er im der, Flur liegt, ist. Genau, hat er alles ja. im Griff.
Und der Besuch muss erst ein Ausweis zeigen.
Ja, genau.
Das sah bei uns teilweise so aus, dass er die Leute an die Wand genagelt hat.
Oh, kannst du das etwas näher beschreiben?
Naja, er war sehr groß, ne? Also wenn er sich aufgerichtet hat, war der so ein Kopf größer als ich, genau. Pfoten auf die Schultern und Stopp stehen bleiben, ne? Ja, und ich weiß noch, das war so schwer, den da wegzukriegen. Martin hat dann gesagt, schick den weg, schick den auf seine Decke. Der ließ sich nicht schicken. Aber ich habe dann einen kleinen Trick angewendet. Tommy war sehr geruchsempfindlich. Und kennst du dieses Teebaumöl, das Titri? Mhm. Das riecht doch so sehr extrem halt. Ne? Das benutze ich eigentlich, mhm. wenn ich mal eine Erkältung habe, dann gurgel ich und dann ist weg. Aber das hat, da habe ich ihm einen Tropfen vor die Nase geträufelt. Da ist er wie von einer Tarantel gestochen, von seinem Wächterplatz hochgesprungen. Und dann brauchte ich nur noch das Fläschchen zeigen und dann musste ich mich mit ihm nicht körperlich auseinandersetzen. Wie gesagt, da hatte ich ja keine Chance. Ich musste mir also immer so ein paar Sachen einfallen lassen, um den da wegzukriegen. Zerren wollte ich ihn auch nicht. Ja, aber was man zum Beispiel auch machen kann, sag du erst.
Ja, zu Anfang, wenn du ihn jetzt weggedrängelt hättest über deinen Körper, ne, dass du gesagt hättest, oh, ich muss jetzt da lang gehen.
Ja, als du eben,
nein, vor allen Dingen, als du eben beschrieben hast, als du an den Zaun gegangen bist, hat er dich gemaßregelt. Ja, da muss man ja dann auch drüber nachdenken, dass der maßregeln will, wenn du sagst, hier stehen wir jetzt hier auf. Mhm. Und ich sag mal, Hausleine wäre jetzt so mein erster Gedanke gewesen, aber naja, ein ausgewachsener Hoverwart, der am Boden liegt und nicht aufstehen will, den kannst du jetzt ja auch schlecht 10 Meter durch die Wohnung über den Boden zerren, ne? Wenn der keinen Bock hat aufzustehen, dann packst du den ja auch nicht.
Nee, das wollte ich auch nicht. Aber der hat sich richtig stocksteif gemacht. Was man noch machen kann, ist, dass man es dem Hund an der Stelle irgendwie unbequem macht. Also zum Beispiel nimmt man einen Staubsauger und einen Besen und muss jetzt genau diese Stelle gründlich putzen. Oder man schiebt irgendwie einen Sessel oder einen Stuhl hin, dass der Hund aufsteht. Also das ist tatsächlich ein großes Thema, dass wenn ein Hund sehr territorial ist und man bis jetzt zugelassen hat, dass er diese territoriale Verantwortung auch ausleben und übernehmen darf, muss man vorsichtig sein, dass der dann nicht sagt, ey, du spinnst wohl.
Auf jeden
und
Fall.
Und maßregelt, ganz genau.
Ja, zu Staubsauger und Besen würde ich gerne noch was sagen. Nicht, dass jetzt hier die Zuhörer das eben mal so machen. Bei einem Hund, der Angst vor diesen Dingern hat und sowieso schon attackiert, da würde ich das damit nicht machen.
Gottes Willen.
Und auch nicht mit dem Staubsauger anmachen und dann direkt auf den Hund zugehen, sondern eher so, ich sauge mal den Flur und zufälligerweise muss ich jetzt auch vor der Tür saugen, weil sonst ist das für den Hund sehr berechenbar, ne? Das, und dann wirkt es ja auch provokativ. Mhm. Und auch da wieder, wenn ein Hund seinen Menschen maßregelt, dann achte ich besonders drauf, dass eben im Training zu Anfang sowas wie eine Provokation in so einer Hinsicht nicht stattfindet, weil das ja auch wieder eine Auseinandersetzung sein könnte. Ne? Das nochmal
ja,
so.
Da hast du total recht, da muss man super aufpassen. Deswegen, wenn wir hier Tipps geben, das kann man nicht immer alles so direkt 1:1 umsetzen. Es sind bloß so ein paar Anregungen und man sollte, gerade wenn man einen Hund hat, der da eine Riesenbaustelle hat, sich wirklich professionelle Hilfe suchen.
Auf jeden Fall.
Der dann nochmal genau auf diese Mensch-Hund-Beziehung schaut und in solchen Fällen würde ich auch immer einen Hausbesuch empfehlen, um zu gucken, was ist denn da los. Also das ist nicht ohne.
Wobei ich gerade bei solchen Situationen häufig den Hund erstmal woanders erleben will. Kleiner Schwank nochmal aus meiner Berufserfahrung. Ich werde hier in der Nähe im Nachbarort mit zwei Hunden gerufen. Sind ängstlich beim Spazierengehen, ne? Und es gibt natürlich ein Problem, wenn Besucher kommen. So, ich erlebe Folgendes: Ich fahre dahin, suche einen Parkplatz. Der Mann guckt gerade zum Fenster raus. Ich bleibe kurz nebendran stehen und frage, wo ich parken kann. Währenddessen springt die Hündin neben ihm auf die Fenster, also sie springt nicht auf die Fensterbank, aber stellt sich hoch und legt die Pfoten so nebendran und bellt mich schon an. Hat er nichts gegen unternommen. Okay, ich fahre weg, parke, komme zurück, klingele. Und jetzt war das so, dass der Bürgersteig, naja, der, was hatte der, so 80 Zentimeter? Und die Stufen der Treppe gingen noch in diesen Bürgersteig rein. Und hinten dran war sofort die Fahrbahn. Ich klingele, stehe auf der Treppe, nicht direkt press vor der Haustür. Und dieser Mensch macht die Tür auf. Aber so, dass die Hunde zuerst rauskommen. Oh. Und ich habe selten wirklich Angst vor Hunden, aber in der Situation hatte ich sie, weil diese Hündin mich sofort angesprungen hat und die war nicht ohne. Und ich konnte mich gerade noch so abfangen, weil ich war wirklich dabei. Die hat mir auch ihre Pfoten quasi auf die Schulter gelegt. Ich stand auf einer Treppe und habe ja nicht damit gerechnet, weil du denkst ja, okay, wenn jemand weiß, dass sein Hund so ein Verhalten zeigt, dann lässt er das ja nicht zu. Ach. Leider Gottes denken manche Menschen, da kommt ja jetzt der Hundetrainer, mal gucken, was der so macht. Ne?
Genau, der wird es schon wissen.
Genau, aber ich lag halt fast auf der Straße und ich war echt sauer in dem Moment und habe gesagt, okay, solange diese Hunde nicht angeleint sind, betrete ich ihr Haus nicht.
Ja, richtig.
Weil, ich meine, in der Situation ist einfach auch Selbstschutz gefragt. Ne? Und das war nochmal so eine Lektion für mich, wo ich gesagt habe, okay, wenn es Probleme mit Besuchern gibt, dann möchte ich den Hund erstmal auf dem Trainingsgelände sehen, damit ich das ein bisschen einschätzen kann und dann später zum Hausbesuch. Weil dann kann man eben schon ein bisschen was abfragen und kann schon erklären, was da als Vorsorge gemacht werden kann, wenn man dann hinkommt. Weil das ist echt nicht lustig, ne? Gebissen werden will ich ja auch nicht.
Nö, da müssen wir uns auch verschützen. Ja, meistens versuche ich das am Telefon schon zu klären, dass die alles so machen sollen wie immer, als wäre ich ein normaler Eindringling, also ein ganz normaler Besucher. Weil das haben viele Leute im Kopf, ne? Die Hundetrainerin wird das schon machen. Und was ich auch erlebe, weil du ja sagst, ne, eigentlich müsste man ja davon ausgehen, wenn es klingelt, jemand kommt, halten die irgendwie ihren Hund zurück. Die meisten machen das auch. Aber ich erlebe es trotzdem ab und an nochmal, dass mir gerade so in so einem Treppenhaus einfach der Hund so entgegenkommt. Und dann springt der mich an und umkreist mich und bellt und dann sagen die immer, ja, gucken Sie mal, wie der sich über Sie freut. Und ich so, nö, das tut oder er gerade nicht.
Oder steht trofixierend vor dir auf der Treppe. Du weißt, der Hund sagt, gerade geh nicht vor. Und die so, kommen Sie ruhig rein, der tut nichts. Ja, gerade nicht so gerne.
Ja, ja, dann muss man erstmal klären, dass man grundsätzlich keine Angst hat vor Hunden. Aber der Hund schon sehr deutlich gerade sagt, du betrittst meine Wohnung hier nicht.
Ja, und wie blöd, wenn ich von Anfang an sage, ich verstehe auch nicht, was du sagst, ne?
Ja, genau. Naja, also das sind so Dinge, da muss man halt wirklich gucken, dass man das quasi selbst übernimmt, diese Verantwortung bei Besuch, bei Eindringlingen aufs Grundstück oder wo auch immer.
Genau. Gut, wir sind ja grundsätzlich bei Leinenaggression, aber es ist trotzdem wichtig, weil ich kann es ja nicht koppeln, ich kann es ja nicht trennen. Das heißt, dass der Kunde kommt mit dem Problem, der Hund ist aggressiv an der Leine. Ja, ist er dann ja auch. Und jetzt stellt sich fest, nein, man stellt fest, beziehungsweise es stellt sich raus, dass das durch eine territoriale Motivation so geschieht. Und jetzt kann ich ja nicht nur an der Leine Dinge ändern. Und das ist auch nochmal wichtig, dass so wie wir Training anbieten oder die Menschen coachen, dass es eben nicht ist, dass wir anfangen, in der Problemsituation zu trainieren und sagen, okay, dann gehen wir halt manchmal an dem Hund vorbei. brauche ich nicht 20 Mal dran vorbeigehen. Spätestens beim dritten Mal weiß der, okay, ist gleich der gleiche Hund, der läuft sowieso nur vorbei, passiert nichts mehr.
Ja.
Sondern es geht ja viel mehr darum, dass man im Zusammenleben dem Hund klar machen muss. Und deswegen haben wir jetzt auch so lange über dieses Ding im Garten und zu Hause gesprochen, weil da fängt es eigentlich an, das Verhalten zu ändern. Weil wenn du es dort nicht machst, wieso sollte der Hund dir an der Leine abnehmen, dass du es kannst?
Das ist der Knackpunkt, genau. Und an der Leine spiegelt sich das Verhalten immer eins zu eins wieder. Und wenn ich als Mensch dem Hund 22 Stunden am Tag den Garten, das Haus oder die Wohnung überlasse und er sich überall frei bewegen darf und dann halt auch dafür sorgen darf, dass Eindringlinge nicht reinkommen oder dass, wenn jemand vorbeigeht, er den sagt, verschwinde hier, dann ist doch logisch, dass der in den 1 oder 2 Stunden, wo ich dann mit dem Hund eine Runde drehe, nicht sagt, ja, jetzt mach du das mal. Also, dann sagt er, Mensch, ich mache den ganzen Tag meinen Job. Warum soll ich denn jetzt hier mich auf dich einlassen oder dir diese Verantwortung überlassen? Das passiert einfach nicht. Und das ist ganz wichtig. Wir haben ja auch in dem letzten Podcast oder überhaupt bei der Leinenführigkeit schon ganz oft darauf hingewiesen, dass es wie so ein Riesenpuzzle, ein riesen Gesamtbild ist oder wie so ein großes Zahnradwerk und alles ineinander greift und man wirklich erstmal nach den Ursachen gucken muss. Und das machen wir halt am liebsten entweder bei uns auf dem Gelände oder irgendwo und testen halt so ein paar Dinge an, um zu gucken, wo liegt denn die Ursache für diese Aggression an der Leine und dass man dann wirklich daran arbeitet und ja, dann im Idealfall noch einen Hausbesuch macht, wo man dann nochmal genau sagen kann, und hier zu Hause verhaltet ihr euch auch genau so und so und so. Und ich sage mal, und damit schafft ihr die Basis dafür, dass wir dann irgendwann an der Leine beginnen können zu trainieren. Aber solange ihr für den Hund inkompetent seid und schutzbedürftig oder pflegebedürftig oder einfach, ne, territorial eine Pfeife, um das jetzt mal so ein bisschen lapidar zu sagen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Das ging mir ja auch so. Ich hatte ja auch keine Ahnung, wie soll ich denn das regulieren, ne?
Ja, dann man macht Hund, ja.
Man macht's aus Liebe und denkt, man macht alles richtig.
Ja, du, ich finde es immer so ein bisschen erschreckend, dass Menschen sagen, oh, ich sehe schon, ich habe alles falsch gemacht.
Ja.
Und dann sage ich, es geht nicht drum, was falsch zu machen. Genau. Ein Fehler ist doch eigentlich nur ein Fehlen einer Information. Wer macht denn schon gerne was falsch? Man macht es doch, weil man Mensch ist und wie ein Mensch denkt.
Genau.
Ein Hund wertet nur Dinge anders, weil er nicht denkt wie ein Mensch, sondern weil er denkt wie ein Hund. Und naja, das ist halt unser Job, dieses Dolmetschen zwischen Mensch und Hund. Ne? Also dieses, warum sieht ein Hund Dinge anders?
Ja.
Und wie kann ich als Mensch das Ganze so rüberbringen, dass der Hund es in seiner Sprache versteht, was ich da letztendlich tue. Und eine Sache ist mir vorhin noch eingefallen, was so auch ein Erkennungsmerkmal sein kann, dass ein Hund ein territoriales Aggressionsverhalten hat oder dass der Grund aus territorialem Verhalten hergeht. Du hast ja gesagt, bei Tommy hast du es gemerkt, ne, war ein eindeutiges Zeichen, wenn du zuerst da warst, dann hat er die anderen Hunde verbellt, bist du dazugekommen. Mhm. War das okay, weil er ist ja nicht derjenige gewesen, der entscheiden muss, du darfst nicht, sondern er hat gesagt, okay, ich bin mal so groß mit Hut, also so
da stehen schon 10 andere, groß,
ne, genau, ne, also ich will ja dahin, also die sind diejenigen, die mir es verbieten könnten.
Mhm.
Ja, das ist die eine Sache und die andere Sache, woran man es ganz gut erkennen kann, ist, der Hund zeigt dieses Verhalten an der Leine, wenn man, also in der Umgebung, wo man immer spazieren geht und fährt man mit dem Hund an einen fremden Ort, dann zeigt er es häufig nicht oder nicht so ausgeprägt oder erst, wenn er eine Weile an einem Ort ist.
Ja, er ist dann etwas unsicherer, was man halt dann an seiner Körpersprache auch sieht. Da, wo er sich auskennt, wo er sicher ist, da haut er richtig auf den Putz. Und was mir halt auch immer aufgefallen ist, auch bei den vielen Hunden, die ich schon im Training hatte, wie du schon sagst, ne, mit einem anderen Hund oder einem anderen Menschen kann der Hund das aufnehmen und gebärdet sich entsprechend, kommen ihm aber mehrere entgegen, dann sind die oft ganz klein mit Hut. Und das sagen mir auch oft die Leute, ja, wenn ich so im dicksten Getümmel in der Stadt bin, macht ja gar nichts. Kommt mir einer auf dem Feldweg entgegen, rastet der voll aus. Ja, logisch. Ich meine, wenn mir einer entgegenkommen würde, ein Mensch mit bösen Absichten, dann könnte ich dem vielleicht auch was entgegensetzen und mich mit dem streiten. Oder ich konnte mal Karate, vielleicht würde ich ihn auch noch besiegen, keine Ahnung. Nein, um Gottes Willen, das will ich gar nicht. Aber wenn so eine Gang kommt und jeder hat vielleicht noch einen Knüppel in der Hand, ja, da würde ich aber einen großen Bogen machen und meine Beine in die Hand nehmen. Da traue ich mich nicht zu probieren, ob ich da eine Chance hätte, meine Karate-Kenntnisse anzuwenden.
Nee, das stimmt natürlich auch, auf jeden Fall. Letztendlich habe ich aber auch einige Hunde im Training gehabt, die jetzt sind jetzt in der fremden Umgebung gar nicht wirklich unsicher, aber denen ist die fremde Umgebung nicht so wichtig, sondern
oder
das,
so. Das ne, ist auch eine
wo
Option,
sie
genau.
Garten, Auto, Haus und dieser Weg, wo sie ständig sind, das ist ihnen wichtig. Und ein fremder Ort, ja, da bin ich halt mal, da können die anderen auch sein, ist mir jetzt nicht so wichtig. Würden die aber dort auch regelmäßig Gassi gehen, dann würde ja, auch der Ort zur Wichtigkeit werden.
Genau.
Aber das ist halt von Hund zu Hund auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Also
so sieht's aus.
Da wissen wir ja schon von Anfang an, vom ersten Tag der Ausbildung wissen wir, dass eine Antwort immer sein kann. Na, Carola?
Je nach Hund, je nach Mensch.
Ja.
Das genau. Hat sich mir auch eingebrannt. Ja.
Je nach Hund. So ist es.
Ja, es muss man tatsächlich immer sich alles genau angucken. Aber ja, Territorialität auf jeden Fall ein Riesenthema und nicht so ohne. Also, wie gesagt, wenn ich das vorher gewusst hätte, was das alles umfasst und beinhaltet, boah. Und ich fand es auch mega anstrengend, weißt du, immer so dran zu denken, für den Hund alles zu checken, immer einen Schritt voraus zu sein, vor ihm Situationen zu erkennen und oder wenn ich unterwegs war, an jeder Kreuzung ihm vorher zu sagen, du bleibst hier sitzen oder stehen, ich gehe mal gucken, ob da von links oder rechts was kommt. Aus der Haustür raus schon habe ich geguckt, kommt jemand oder nicht. Es ging nachher an Fleisch und Blut über und war nicht mehr schlimm, aber am Anfang fand ich das sehr anstrengend und dachte so, boah, so hatte ich mir das mit einem Hund nicht vorgestellt. Aber gut, wenn man dann dranbleibt und sieht, es führt zum Erfolg, dann ist es voll schön. Und ich habe jetzt so viele Hunde in letzter Zeit gehabt, wo es richtig gut funktioniert hat, weil die Menschen total schnell verstanden haben, um was es geht, das in allen Situationen umgesetzt haben. Und dann tut sich da oft so schnell ganz viel, dass ich dann selber mal sehr glücklich bin über die Resultate. Aber man muss es halt machen.
Genau. Und leider ist es so, dass die Menschen denken, das ist so ein Übungsprogramm und das macht man eine Weile. Und dann klappt das auch, weil man es ja macht, ne? Weil die am Anfang sehr motiviert sind und dann klappt das auch.
Aha.
Und dann schleift sich das wieder ein, dass man das nicht mehr tut und dann darf
weil's
man
ja
sich
so gut
eben,
klappt, lässt man
ja
hier und da was locker. Was
ja,
man ja
aber
auch verstehen kann, aber.
Ja, aber daran merkt man dann, dass der Mensch nicht verstanden hat, worum es geht, dass das, dass das ein Grundproblem ist und dass einer das übernehmen muss, diese Aufgabe. Und wenn ich dann als Mensch nicht mehr übernehme, dann sagt der Hund halt, okay, einer im Rudel muss das Ganze ja machen. Also wenn du es nicht mehr machst, dann übernehme ich es wieder. Und dann fängt die ganze Punkt, Punkt, Punkt wieder von vorne an.
Ganz genau. Hatte ich mal ein nettes Beispiel. Es lief super mit dem Hund, war auch Aggression an der Leine, anderen Hunden gegenüber. Übrigens, territoriale Aggression erkennt man unter anderem auch daran, dass es nicht geschlechtsspezifisch ist oder ein bestimmtes Aussehen die Aggression hervorruft, sondern die wollen jeden Hund so aus ihrem Territorium entfernen, der ihnen irgendwie nicht in Kram passt oder den sie nicht kennen oder so. Und ich hatte mal einen Hund im Training, da lief das dann super. Also das waren junge Leute, die waren vom Timing her tipptopp, haben alles relativ schnell geändert und der Hund war regelrecht erleichtert, dass er sich nicht mehr kümmern muss. Und dann haben die mich ein halbes Jahr später angerufen, du musst noch mal vorbeikommen, es ist wieder ganz schlimm. Und ich dachte so, Hä? Aber da ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Sie haben für den Hund einen Schrebergarten gekauft oder gepachtet. Ja. In diesem Schrebergarten war so eine kleine Anhöhe, so ein kleiner Hügel. Da lag der Hund dann. Während die netten Menschen irgendwo Unkraut gezupft haben. Und dann hat er da schön von seinem kleinen Posten aus ringsrum alles überblicken können und hat dann wieder am Zaun Rambazamba gemacht und ist sogar zur Nachbarin rübergehüpft, die dummerweise vom Ordnungsamt war, und da gab es dann richtig Ärger. Oh. Und dann frag ich weiter, weil, ne, dann haben wir wieder einen Termin gemacht und dann durfte der auch wieder im Flur liegen, hat dann auch mal den Handwerker nicht mehr vorbeigelassen. Und ich habe dann nur gesagt, was habt ihr denn gemacht? Also es war doch eigentlich alles klar und euch war es auch klar, dass das so nicht geht und dass der Hund an unstrategischen Plätzen liegen muss und diese Verantwortung an euch abgeben sollte. Und dann haben die gesagt, naja, es lief so gut. Da haben wir gedacht, ach komm, lass den doch. Und irgendwie waren wir dann halt sehr nachlässig, weil es alles so toll war. Und dann, aber in dem Moment, wo das mit dem Schrebergarten war, war ihnen, glaube ich, auch bewusst, wie ungünstig es war, diesen Garten zu kaufen, damit er sich da austoben und frei bewegen und den ganzen Tag in der Sonne liegen darf, was er auch getan hat. Aber er hat natürlich wieder seinen alten Job gemacht. Und es war heftiger als vorher sein Verhalten, weil er gesagt hat, okay, meine Menschen sind asozial, ich kann mich auf die nicht verlassen. Die tun so, als würden sie jetzt hier mir alles abnehmen und plötzlich verfallen die in ihre alten Verhaltensweisen zurück.
Wie alt, war der Hund?
Ich glaube, der war 2.
Okay.
2, also, 2,5.
Da hab
ich war wirklich Molosser, ein ziemlich großer.
Oh, okay. Mhm. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sowieso die, also meistens so ist, dass solche Sachen anfangen, wenn der Hund in der Adoleszenzphase ist.
Mhm. Genau.
Die Menschen sich immer wundern, ne? Oh, der ist mit allen Hunden so toll, der verträgt sich so toll mit allen Hunden. Also so alles geht. Und wenn ich dann weiß, dass der Hund noch keine 3, 4 Jahre alt ist, dann sage ich immer schon vorsichtig noch. Das wollen die natürlich nicht hören. Aber die Probleme entwickeln sich ja erst durchs Erwachsenwerden, weil es ist ja klar, ein junger Hund, ein Welpe, ne, oder ein Junghund, die wollen ja noch spielen, die sind ja noch nicht darauf getrimmt, aber trotzdem merken die ja schon, was übernimmt mein Mensch für eine Rolle und was muss ich übernehmen.
Sind die sehr schnell, ja.
Und deswegen auch wahrscheinlich, wenn das meinetwegen, wenn die mit 2 ins Training kamen und die haben das ein halbes Jahr gemacht und das lief gut und dann haben die das wieder einreißen lassen und der ist ja jetzt älter geworden, dann auch noch ein Molosser.
Kam noch hinzu,
ne? Genau. So, dass dann das Alter auch nochmal seinen Teil zusätzlich dazu beigetragen hat, ne? Weil er sagt, okay, geübt habe ich ja jetzt schon ein bisschen, ne? Und so langsam wird es jetzt mal nötig, dass ich hier Klartext rede.
Ja. Liebe Vera, wenn ich jetzt zur Uhr schiele, sehe ich, dass wir schon wieder sehr lange geredet haben. Ich glaube, es gibt noch einen Teil 3.
Ja, ich wollte vorhin auch schon sagen, dass territoriale Motivation, dass wir nochmal zu den anderen Themen was sagen. Ich habe tatsächlich nicht auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben.
Also irgendwie war es kurz nach um 3, meiner Meinung nach. Und die Stunde ist fast rum, wenn ich jetzt hier das richtig sehe. Aber ist ja auch in Ordnung. Also dann machen wir halt noch einen dritten Podcast zum Thema Aggression an der Leine. Das wollte ich vielleicht auch noch erzählen, ne? Was ich sehr schön fand, und das wollen wir uns auch bewahren. Wir kriegen ja sehr viel Feedback von Kunden und auch von anderen Menschen. Und ein Kunde von mir, den habe ich neulich seit langer Zeit mal wieder besucht und das war so lustig, da sagte dann seine Frau zu mir, er schläft sonst immer ein, wenn er Podcasts hört, bei eurem Podcast nie. Und das fand ich so schön. Und dann sagte er halt, ja, es fesselt mich halt das Thema, es ist genau so wie, er war ja bei mir 2 Jahre lang ungefähr im Training, es fesselt ihn, weil es genau sein Ding ist und seine Art und Weise, wie er halt mit Hunden umgeht. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass er dann gesagt hat, er schläft da nicht ein, wenn er uns zuhört. Und um zu vermeiden, dass die Leute uns jetzt hier wegnickern, würde ich sagen, wir fassen das mit der territorialen Motivation vielleicht nochmal zusammen und machen dann beim nächsten Mal weiter, oder? Was hältst du davon?
Ja, finde ich auch. Ich denke, wenn wir jetzt das andere so kurz halten,
ja,
dass wir nur drei Sätze dazu sagen, das ist auch ein bisschen schade.
Ja.
Aber beim dritten Mal, also Teil 3, sollten wir auf jeden Fall schaffen, denn Pubertät, unbewusst verstärktes Verhalten und schlechte Leinenführigkeit ist, glaube ich, nicht so ein umfangreiches Thema wie die territoriale Motivation.
Ja, wir werden sehen. Vera, wir reden ja halt beide gerne und auch das haben mir viele Kunden gesagt, die finden es schön, dass wir halt von unseren Hunden erzählen, weil wir sind ja auch keine perfekten Hundebesitzer gewesen und also ich habe ja jetzt keinen Hund mehr, hatte ich ja schon erzählt und selbst mit unseren eigenen Hunden ist es ja immer noch mal auch ein Stück weit schwieriger, weil man so emotional verbunden ist und von außen nicht drauf gucken kann, so wie wir das als Trainer machen, wenn jemand zu uns kommt. Und deswegen, ja, und die Menschen dürfen ruhig wissen, dass wir natürlich auch durch unsere Hunde zu diesem Beruf gekommen sind, weil wir auch Probleme hatten. Und das, was du schon nachher vorhin gesagt hast, ne, Fehler bedeutet ja nicht, ich bin schlecht oder ich bin schuld, sondern ein Fehlen an Informationen. Und die könnt ihr gerne von uns kriegen, liebe Zuhörer, dafür sind wir da. Und viele berichten mir übrigens auch, ne, wenn wir jetzt einmal dabei sind, beim Feedback, dass, obwohl sie es von mir schon oft gehört haben, das nochmal aufgefrischt wird. Manches wird dann auch nochmal umgesetzt, etwas motivierter als vorher. Und viele schreiben sich auch dann nochmal was mit, weil sie viel entspannter uns zuhören können, als wenn ihr Hund dabei ist. Also das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sehr, sehr gerne auch mehr Fragen beantworten.
Ja,
also, ich auch. Ne, wie du vorhin von dem Kunden.
Willi mit dem kleinen Willi.
Genau. Die Frage, die ich da nicht so ganz verstanden hatte.
Ja, na gut, dass du nochmal nachgehakt hast, weil
ja,
kann auch sein, dass ich es komisch. Na, ich habe es vorgelesen, aber.
Ja, aber dir war natürlich bewusst und ich dachte, der eine Willi ist das Hirn und der andere Willi das Geschlechtsorgan.
Ja, der eine Willi ist tatsächlich der Hund, der so heißt, und aber der kleine Willi ist sicherlich das Geschlechtsorgan, was sie meint war. Mhm. Fand ich süß, die Umschreibung. Siehst du, so, da haben wir jetzt die Kurve bekommen. Vom Anfang zum Ende. Aber vielleicht magst du noch mal zusammenfassen, territoriale Motivation, was wir so gesagt haben und was wichtig ist und worauf man achten muss zu Hause und im Garten. Und dann, ja,
wollen wir das Thema abschließen. Mache ich doch sehr gerne. Also, sollte sich rausstellen, dass ein Hund wegen territorialer Motivation aggressives Verhalten an der Leine zeigt, ist es nicht ausreichend, nur in der Situation zu üben, sondern der Grundstein dafür wird natürlich zu Hause in den eigenen vier Wänden im Kernraum gelegt. Mhm. Das heißt, unstrategische Liegeplätze. Der Mensch checkt ab beim Verlassen des Kernraums. Der Mensch checkt Besucher ab, also nimmt zuerst Kontakt auf, führt die sozusagen in den Wohnbereich, gibt dem Anweisungen, die der Hund verstehen kann, mit Gestik und Worten. Im Garten auf gar keinen Fall den Hund alleine draußen lassen.
Unbedingt, ganz wichtig. Mhm.
Gut, jetzt muss man noch mal so ein bisschen unterscheiden, wo ist der Garten gelegen, wie ist das, wenn ich jetzt an drei Seiten oder an vier Seiten eine Mauer um den Garten habe und es gibt keine Reize und der Hund verbellt da nichts, dann ist das ja wieder eine andere Sache, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das. Ist.
Aber Reize gibt's eigentlich immer im Garten.
Ja, aber dann eher jagdlich.
Naja, manchen Hunden reicht es auch, wenn sie es hören, dass draußen jemand vorbeigeht.
Okay, aber dann würde er ja auch wieder rumpöbeln, ne? Deswegen, das würde ja jetzt nicht mit, der liegt entspannt rum, aber also nicht alleine im Garten. Wenn im Garten was ist, übernimmt auch dort der Mensch die territoriale Verantwortung, indem er abcheckt und gucken geht und lässt den Hund dort nicht walten. Und ihn vertreiben, möglich. Denn das, was ein Hund dort macht mit bellend am Zaun rumrennen, ist ja tatsächlich ein Vertreiben der Eindringlinge. Und oh Wunder, er hat ja auch Erfolg damit, denn welcher Passant bleibt, also ja, du hast eben gesagt, es gibt Menschen, die bleiben stehen und reden auf den Hund ein. Das ist ja dann doch eher die Seltenheit. Mhm. Und dann kriegt der Hund natürlich erst recht Frust, weil dieser Mensch ihm nicht gehorcht.
Genau, aber wenn er gehorcht, hat er halt Erfolg. Und
ja, und der ist ja nicht vorbeigegangen.
Wieder ein Vertrieben, genau.
Wieder gut gemacht, ne? Und absolut. Der geht ja nicht vorbei, weil der Hund bellt, sondern weil er sowieso vorbei will, aber das weiß der Hund nicht.
Mhm. So ist es.
Habe ich was vergessen?
Nö. Was ich vorhin noch gesagt habe, vielleicht auch draußen an Kreuzungen mal ein bisschen checken.
Ja,
was
genau.
Vielleicht auch noch wichtig ist, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, würde ich mir auch erstmal das Territorium angucken, bevor ich den Hund da einfach aus dem Auto springen lasse. Das, was wir schon mehrfach besprochen hatten, ist auch hier wichtig. Ich würde den Hund an der Leine nicht so viel markieren lassen. Mhm. Weil das ist ja auch, ne, Territorium abstecken und begrenzen und den anderen mitteilen, jetzt bin ich hier.
Genau, schon gar nicht an den strategischen Stellen wie Wegkreuzungen.
Auch nicht vor der eigenen Haustür.
Genau.
Genau. Im Garten so viel markieren lassen, ist auch ungünstig. Aber dafür muss man halt dabei sein, um das zu verhindern. Pinkeln dürfen die sich lösen, natürlich müssen die auch. Aber dieses Markieren, das kann man wirklich stark einschränken. Und günstig ist halt, ich glaube, das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt, dem Hund ein Wort beizubringen, dass der sich auf ein Kommando löst. Und dann kann ich das nämlich ganz gut kontrollieren. Ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Aber
und wir haben ja noch einen Teil 3, dann würden wir es beim nächsten Mal nochmal hinzufügen. Aber es ist wirklich Wahnsinn, wie sich das so ansammelt, ne? Also, was man dazu alles so sagen kann.
Ja, finde ich auch immer spannend, was einem da so einfällt zu dieser Problematik. Aber gut, das ist ja unser täglich Brot und nach wie vor macht es mir immer noch sehr viel Spaß. Ich glaube dir auch, liebe Vera.
Oh ja, ich wollte keine andere Tätigkeit ausüben, mit der ich meinen Lebensunterhalt verdienen muss.
So geht's mir auch. Genau.
Wir haben eine gute Entscheidung getroffen, würde ich mal sagen. Also ich habe diesen Schritt nie bereut.
Ich auch nicht. Also das ist wirklich wahr. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass mir mein Tommy über den Weg gelaufen ist. Und obwohl es so viele Probleme gab, hat sich letztendlich was sehr Gutes daraus entwickelt. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr glücklich damit. Es ist einfach, ja, sehr erfüllend. Und dann, wie gesagt, bei diesem schönen Wetter, bin ich einfach nur
hat happy. Ja auch, muss man auch sagen, die andere Seite der Medaille, ne? Es gibt ja immer schwarz und weiß, es gibt immer zwei Seiten der Medaille.
Natürlich.
Leider Gottes stehen wir ja auch stundenlang im Regen, wenn es mal diese Tage gibt.
Ja.
Gehört auch dazu.
Genau.
Aber davon gibt's Gott sei Dank nicht ganz so viele Tage.
Mhm. Gut, meine liebe Vera. Dann hoffen wir mal, dass das Wetter jetzt lange schön bleibt, bis zu unserem nächsten Podcast. Ja, dann wünsche ich dir noch einen zauberhaften Tag. Genieß die
Dankeschön.
Sonne.
Dankeschön. Den wünsche ich dir auch.
Dankeschön.
Und wir sehen und hören uns bald. Bis dahin, meine Liebe.
Bis dahin, liebe Vera. Tschüss.
Tschüss.